uns vorstellen. Wir erklären, welche Strategie wir verfolgen bei so einem Gespräch, wie wir kommunizieren mit den Politikern. Und am Ende machen wir ein Rollenspiel oder zwei tatsächlich, so dass ihr ausprobieren könnt, wie sich das anfühlt. Ist tatsächlich spürbar und deutlicher Unterschied. Genau.
Also, guten Abend auch von mir. Mein Name ist Nara Mistu. Ich bin. Ist es laut?
Das ist laut.
Ah, okay. Ich bin 16 Jahre alt und ich engagiere mich politisch, in dem Bereich, auch im Bereich des Umweltschutzes. Und der Klimawandel ist ein Anliegen, welches nicht nur meine Generation, sondern auch die Generation vor mir und auch die Generation nach mir, mit der auch die Generation vor mir und auch die Generation nach mir zu kämpfen haben muss und zu kämpfen hat. Die globale Erderwärmung und der anthropogene Treibhauseffekt werden mehr und mehr in den Vordergrund des menschlichen Handels gerückt. Aber ich denke, gerade Ihnen muss ich nicht sagen, wie wichtig es ist, dass wir zu handeln beginnen. Wie wichtig es ist, dass wir endlich den Mut fassen, anzunehmen, dass wir etwas ändern müssen, um nicht nur unser Leben, sondern auch das Leben tausender Menschen auf der Welt, die aufgrund der Folgen der globalen Erderwärmung und menschlichen Bedingungen ausgeliefert sind, zu sichern. Sie haben sich wahrscheinlich schon mal gefragt, wie kann ich denn dabei helfen? Was kann ich als eine Person von Tausenden, von Millionen, von Abermillionen Menschen ausrichten? Und genau diese Fragen habe ich mir auch vor etwa einem Jahr gestellt. Dann bin ich bei Fridays for Future aktiv gewesen, kennen Sie vielleicht, habe dann aber schnell gemerkt, dass ich auf anderem Wege die Politik beeinflussen möchte. Und so bin ich letztendlich zu den Politikergesprächen gekommen mit diesem großartigen Team hier. Ich habe vollstes Vertrauen daran, dass wir durch die Politik etwas bewirken können. Seien wir immer ehrlich, wie kann man auf besserem Wege seine Ideen umsetzen als durch die Politik? In Deutschland haben wir das Privileg, dass wir eine Stimme haben. Und da denke ich mir, warum diese nicht auch nutzen? Wir wissen natürlich, dass wir niemanden überreden können, etwas zu tun, was er oder sie nicht möchte. Aber wir wissen, wir können Brücken bauen. Wir können dafür sorgen, dass sie merken, was sie tun können. Und dass es ein Anliegen ist, das auch sie früher oder später treffen wird. Und nein, wir gehen nicht mit der Einstellung in ein Gespräch, Politikerinnen vorzuwerfen, sie würden ihren Job nicht richtig machen oder konfrontieren sie mit Aussagen. Natürlich wollen wir, dass sie handeln. Natürlich wollen wir, dass sie uns verstehen. Und natürlich wollen wir, dass sie auf unsere Wünsche eingehen, aber auf respektvoller Ebene. Wir kritisieren nicht, sondern wir zeigen auf. Wir nutzen Gesprächstechniken und wir formulieren unsere Aussagen zielgerecht. Unser Ziel ist es, mit Politikerinnen mit einer positiven und angenehmen Atmosphäre über die globale Erwärmung, deren Folgen und das, was sie in der Politik dagegen tun können, zu sprechen.
Jetzt bin ich
Jetzt bist du es. Ja,
genau. Also, ich bin Andreas Schulder, ich bin 52 Jahre, arbeite hier an der Uni als Forscher und habe, als ich 12 Jahre alt war, in einer PM damals gelesen, das war eine Reklame von der Atomlobby, dass CO2 Klimaerwärmung bewirken wird und dass das ein ernstes Problem wäre. Und ich war echt erleichtert damals, dass das ja erkannt ist und dann werden die was machen. Hab dann immer brav gewählt, hab nie ein Auto gehabt, hab Jobs abgelehnt, die mit Verbrennungsmotoren zu tun hatten, habe ein Haus, das super isoliert ist und kein CO2 erzeugt und so ein Kram. Und vor, ja, 2 Jahren habe ich gemerkt, dass in all den Jahren, seit ich 12 bin, 52, also schon eine ganze Weile, eigentlich nichts passiert ist. Und ich war richtig sauer und habe dann gedacht, dann muss ich irgendwas selbst machen. Und überlegt, was ich tun könnte. Und bin auf diese Masche gestoßen, auf die Politik Einfluss zu nehmen als Lobbyist. Und dabei bin ich dann auch auf CCLD gestoßen. Das ist die Bürgerlobby Klimaschutz, die aus USA ursprünglich kommt. CCL ist Citizens Climate Lobby. Und die CCLD ist die deutsche Dépendance. Es gibt auch die CCLEU für die Europäische Union. Und wir sind in Deutschland 140 Aktive. Wir haben regelmäßige Treffen. Das Bundestreffen ist dabei immer jedes Jahr. Viele, viele Ortsgruppen. Und genau, wir haben zwei politische Kernforderungen. Einmal die CO2-Abgabe, dass man also für alles, was CO2 ausstößt, entsprechend des CO2-Gehaltes Geld gibt. Und das Klimageld, also dass die CO2-Abgabe wird eingesammelt und das Klimageld wird an alle ausgeschüttet, soll so sein. Und das ist erwiesen, das ist ein total wirksames Steuerungsinstrument des Marktes wäre, um Klimaschutz effektiv und einfach umzusetzen. Und das versuchen wir halt den Politikern in unseren Gesprächen in Berlin klarzumachen. Das ist was, was auf Bundesebene geschehen muss oder auf EU-Ebene. Und das machen wir auf EU-Ebene genau das Gleiche. Die gleichen Forderungen stellen wir eigentlich. Wir sind da etwa 130 Leute. Und wir kommen aus fast allen EU-Ländern. Dabei sind Deutschland, Schweden, Frankreich, England besonders gut vertreten. Recht schlecht vertreten sind Polen, Ungarn, Italien, Griechenland. Und wir stellen die gleichen Forderungen. Aber dazu kommt halt, weil wir jetzt plötzlich einen Handelsraum haben, den Zoll für CO2, dass man also nicht zum Beispiel Billigzement aus Brasilien importieren kann, wo dann das CO2 sozusagen dagelassen wird. Funktioniert ja nicht. Es wird also durch den Zoll, würde es dann genauso teuer gemacht werden. Und was ich gemerkt habe, ist, dass die EU-Politik unerhört zäh ist, was Änderungen und alles Mögliche angeht. Es sind richtig komplizierte und umfangreiche Prozesse, die ablaufen. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also es gibt Leute, die die EU als Gebilde verstehen. Und ich gehöre nicht dazu. Muss ich auch nicht. Das müssen die Politiker verstehen. Und die müssen aber auch die Politik umsetzen und machen. Hier seht ihr ein paar Bilder. Also das eine hier. Das hier sind wir in der ständigen Vertretung von Österreich in Brüssel, an der EU. Österreich hat schon eine CO2-Abgabe umgesetzt, und so genau wie Kanada. Deswegen sind die für uns besonders interessant, weil die genau das machen, was wir gern hätten. Hier vorne sind wir mit dem Schleswig-Holsteiner Herrn Andresen zu sehen. Das ist unser aller Grüner. Hier oben ist das Gruppenbild mit Leuten aus Finnland, Schweden, Deutschland, England, Portugal, Deutschland, habe ich schon gesagt vielleicht, Niederlande, halt alles, was da ist. Hast du eine Frage?
Ja, du hast gesagt, dass Österreich das schon genauso macht, wie ich das vorstelle.
Nicht ganz genauso, aber ja.
Aber gehört auch diese Zollabgabe dazu? Also machen die es auch, dass man das nicht einkaufen kann?
Entschuldigung. Also die Frage war, Österreich auch schon die Zollabgabe, die nötig wäre, um CO2 zu besteuern, wenn es importiert wird? Das hat die EU schon, natürlich in viel zu geringem Maße. Auch die CO2-Kosten sind in Österreich, genauso wie überall sonst, also Kanada oder auch irgendwo sonst, viel zu gering. Die Warenkosten sind viel höher. Aber sie haben den Zoll, der ist europaweit schon klar. CBAM ist das politische Gebilde da. Und genau. Jetzt bist du, glaube ich, dran.
Genau. Ja. Jetzt erzähle ich gleich noch was zu der Stelle, die uns alle so ein bisschen verbindet, weil also Nara und Andreas, die sind halt beide bei CCL aktiv und kennen sich darüber, aber ich bin nur bei German Zero aktiv. Aber bevor ich dazu erzähle, erstmal noch zu mir. Ich bin Lara Kirschner, ich bin 25 Jahre alt, ich bin geborene Lübeckerin auch und ich habe erst hier am UKSH die Pflegeausbildung gemacht. Dann war ich nochmal ganz kurz in Italien und jetzt studiere ich Medizin seit ungefähr 2 Jahren. Und meine Weste ist nicht ganz so blütenrein wie die von Andreas, was mein Klimaengagement angeht. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, glaube ich, vor 5 Jahren habe ich es noch gar nicht ernst genommen. Ich weiß doch, ich habe so einen Moment, für den ich mich manchmal schäme, auch wenn ich es nicht mehr muss. Aber ich weiß noch, dass ich mal durch die Königsstraße gegangen bin, damals, als die Fridays for Future Demos angefangen haben. Und da weiß ich noch, wie ich gedacht habe, ich finde das richtig toll, dass die das machen, weil für die ist das ja auch wichtig. So, als ob das ist deren Generation, ich 5 Jahre älter, mich betrifft das ja nicht. So. Und heute denke ich mir, okay, total absurd, was ich da gedacht habe damals, aber davon war ich irgendwie überzeugt. Und erst langsam ist es dann irgendwann bei mir so ein bisschen eingesickert, dass es einfach meine Angst war. So, dass ich mir das nicht eingestehen wollte, dass es mich persönlich betrifft, dass es die Menschen betrifft, die ich liebe, dass es auch Auswirkungen auch schon für meine Eltern haben wird, wenn sie irgendwann in Rente gehen und dann halt vielleicht nicht mehr das Haus verlassen können, weil es einfach zu heiß ist und ihr Kreislauf das nicht mitmachen wird. Und ja, das hat mir Angst gemacht. Und ich habe dann, glaube ich, mich viel mit Freunden ausgetauscht und das waren halt positive Vorbilder, die mich nicht dafür beschämt haben, dass ich geflogen bin oder dass ich noch Fleisch gegessen habe oder so, sondern die haben es mir halt einfach gut vorgelebt und haben mir halt irgendwie gezeigt, hey, das ist auch einfach cool und ich habe einfach Angst und das treibt mich dazu an, diese Dinge zu tun. Und dann habe ich mich langsam halt auch mehr geöffnet und mehr damit beschäftigt. Und dann habe ich mich noch nicht dafür engagiert. Ich habe dann, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich dann erst ein anderes Ehrenamt noch ergriffen, weil ich halt schon wusste, dass ich mir so Organisation und so Überblick behalten, also so Leadership, das ist einfach, also da habe ich Stärken und die kann ich anwenden. Und dann habe ich mich erst für Bildungsgerechtigkeit eingesetzt, weil ich auch denke, dass das auch Kernproblem in unserer Gesellschaft ist, aber ich habe im Privaten dann ganz viel auch fürs Klima gemacht. Also ich habe auch, das, wie du meintest, ich habe dann mein Auto verkauft, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe versucht, so plastikfrei wie möglich zu einzukaufen und habe dann aber ganz schnell festgestellt, ich komme an meine Grenzen und ich habe halt nicht Einfluss darauf, dass mein Haus einfach keine Biomülltonne mehr hinstellt. Also ich kann meinen Biomüll trennen und ich habe gelesen und mich informiert, dass das halt das eigentlich das Wichtigste ist, dass man seinen Biomüll trennt, damit er halt abseits vom restlichen Müll kompostiert werden kann und nicht toxische Gase bildet. Aber ich kann es halt nicht umsetzen, ich alleine als Person. Ich habe mit meinem Hausmeister geredet, mit meiner Wohnungsgesellschaft. Aber nee, und dann habe ich die Stadt Lübeck angerufen und meinte auch so, habe ich denn da kein Recht drauf? Nee, also andere Städte, die haben eine Biotonnenpflicht, aber Lübeck nicht. Ach was, seit wann das denn? Okay.
Ich habe das bereits bei meinem Fenster.
Sehr schön, okay, jetzt habe ich was gelernt. Sehr schön, trotzdem, vor 2 Jahren war es noch nicht so, dankeschön. Also mir wurde gerade gesagt, es gibt inzwischen eine Biomülltonnenpflicht, auch in Lübeck. Vielen Dank, dann kann ich das endlich umsetzen bei mir. Aber auf jeden Fall war das, darauf wollte ich hinaus, das war so der Knackpunkt bei mir, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht alles im Privaten umsetzen, sondern es gibt halt manche Sachen, die müssen übergeordnet geregelt werden und dafür will ich mich einsetzen. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich dann mich auch bei German Zero erstmal informiert habe, was sie machen, und ich fand diesen Ansatz, dass man konkret mit der Politik zusammenarbeiten möchte, den fand ich von Anfang an sehr reizvoll. Und genau, wir vor Ort, wie ihr unten in der Ecke seht, wir heißen nicht mehr German Zero, wir heißen Klimaentscheid Lübeck, unsere Gruppe hier in Lübeck, aber German Zero ist unsere Zentrale in Berlin. Das ist ein bisschen komplizierter aufgebaut, da kommt gleich noch ein Organigramm, damit ihr es so ein bisschen vielleicht einmal angucken könnt, aber muss man nicht im Ganzen verstehen. Wichtig ist nur die Zentrale in Berlin, die haben Fachleute aus allen möglichen Gebieten, die haben Juristinnen, die haben IngenieurInnen, die haben Kommunikationsdesignerinnen, alle möglichen Leute zusammengeholt und angeworben. Und was sie gemacht haben, 2 große Sachen, die sie schon abgeschlossen haben, sind einmal ein Klimagesetzespaket. Das haben sie geschrieben, das sind über 1500 Seiten und das ist sehr, sehr gut. Und trotzdem ist dann halt aufgefallen, man kann halt nicht einfach so in den Bundestag reingehen und sagen, hey, ich habe hier was und mach das doch mal. Und deswegen sind sie da gerade noch in den Verhandlungen mit den PolitikerInnen, also mit den Bundestagsabgeordneten, und gucken, wie sie möglichst viel von den Gesetzen, die sie halt entweder neu geschrieben haben oder halt Vorschläge gemacht haben für bestehende Gesetze, dass die geändert werden können, wie man das irgendwie tatsächlich auch reinbringen kann. Daran arbeiten sie jetzt gerade noch. Und dann haben sie noch diese Lokalvision halt für uns alle möglich gemacht. Das bedeutet, es gibt einen Rechner, der nennt sich Local Zero Rechner. Das ist ein Web-Tool, das halt auch viele, viele Expertinnen halt über Jahre entworfen haben, und damit kann man sich so ein Dokument erstellen lassen. Das ist so eine PDF-Datei, das nennt sich dann Lokalvision. Und da muss man eigentlich nur, korrigiere mich, falls falsch ist, die Postleitzahl halt eingeben. Und dann kann man sich für Lübeck zum Beispiel dann ausrechnen lassen, was braucht es für Investitionen, für Maßnahmen, für Umstrukturierung. Was braucht es alles, um bis 2035 klimaneutral zu werden? Und was braucht es, um bis 2050 klimaneutral zu werden? Und was sind auch die Folgekosten, die entstehen durch Klimaschäden, halt, wenn wir zu spät klimaneutral werden? Also das ist ein total tolles Rechentool. Und genau, an sowas arbeiten die in der Zentrale. Und das Wichtigste für uns ist, dass sie sich halt darum kümmern, dass die Klimaentscheid-Teams in ganz Deutschland halt bei der Entstehung unterstützen. Inzwischen gibt es halt schon über 70 Teams und wir sind eins davon. Und wir sind halt auch dadurch entstanden, dass sie halt gesagt haben von German Zero, hey, arbeitet doch bitte in Lübeck kommunal daran, dass Lübeck schneller klimaneutral wird. Denn das Ziel, wir machen Ort für Ort klimaneutral, leuchtet total ein, finde ich. Also wenn wir wollen, dass ganz Deutschland bis 2035 klimaneutral wird, dann kann man die Wende halt auch von unten schaffen, indem man in jedem Ort dafür kämpft, dass jede Stadt klimaneutral wird. Weil dann ist ja auch ganz Deutschland klimaneutral. Genau. Und wir persönlich profitieren halt total davon, dass wir dieses Netzwerk von über 70 Teams haben, mit denen wir uns austauschen können. Wir haben alle zweimal im Jahr haben wir auch Bundestreffen, wo wir einfach dann auch Expertise austauschen können untereinander. Und auch wenn halt jede Stadt sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen hat und einfach auch die Kommunalpolitik ganz unterschiedlich ist, es gibt halt schon Techniken und Erfahrungen, die uns halt allen weiterhelfen. Und deswegen ist dieses Netzwerk sehr, sehr profitabel für uns. Und genau, falls ihr dazu noch mehr wissen wollt, könnt ihr auf German Zero auf der Seite auch gerne noch weiter lesen. Das ist dieses Organigramm, was ich meinte, und das habe ich mit reingepackt, einfach weil ich finde es selber immer sehr kompliziert, wenn ich irgendwie was gefragt werde zu German Zero. Also es gibt, kann ich auch pointen? Ja. Es gibt hier die Hauptstelle, das sind halt quasi die einzigen, die wirklich hauptamtlich bei German Zero arbeiten. Und ansonsten gibt es hier die Ehrenamtlichen und es gibt nochmal verschiedenste Teams, und die arbeiten an ganz, ganz tollen Sachen. Und wir sind eigentlich nur das hier. So ein kleiner Punkt davon, so ein Lokalteam. Genau, und das sind wir, das ist, also sind noch nicht alle von uns. Das ist eins unserer Fotos, was wir halt auf unserer Website auch haben, aber das ist nur ein Ausschnitt, also ein Anteil von unserem ganzen Team. Wir haben angefangen, ich bin schon relativ seit Beginn dabei gewesen, und wir haben irgendwann angefangen, so mit 4, 5 Leuten in so einem Schrebergarten haben wir uns getroffen und immer mal beraten, okay, wie können wir jetzt so ein Klimaentscheid für Lübeck irgendwie auf die Beine stellen, haben schnell festgestellt, dass es sehr, sehr kompliziert wird, weil man sich auch in Details dann einfach verliert. Und dann haben wir uns halt weiterentwickelt und wir haben Unterteams gebildet. Und dementsprechend haben wir jetzt halt ein Team, was sich jetzt hauptsächlich um diesen Klimaentscheid kümmert. Dann haben wir ein Team Sichtbarkeit, was sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Und wir haben ein Team Networking, was ich auch total wichtig finde, weil es gibt halt so viele Klimagruppen auch in Lübeck und die arbeiten teilweise an den gleichen Sachen. Und wenn man sich einfach verbündet und besser kommuniziert, dann kann man halt die Energien bündeln und gemeinsam große Sachen schaffen. Und das ist mir halt auch sehr wichtig. Das ist manchmal halt echt schwer, aber finde ich super, super hilfreich. Genau, und dann halt unsere AG PolitikerInnen-Gespräche. Wir haben uns quasi selbstständig gemacht und das ist halt mir auch ein ganz großes Anliegen, weil ich es halt super wichtig finde. Und so haben wir dann quasi auf zwei Ebenen, halt einmal über den Klimaentscheid und durch die PolitikerInnen-Gespräche versuchen wir auf verschiedenen Ebenen auf die Lübecker Kommunalpolitik Einfluss zu nehmen. Inzwischen sind wir übrigens ein Team, wie gesagt, nicht nur so klein, sondern wir sind um die 20 Leute tatsächlich und das ist echt richtig, richtig toll, macht echt Spaß. Genau, ich habe gar keine Puste mehr. Eine Werbung in eigener Sache nochmal. Hat jetzt mit dem heute nichts zu tun, sondern ist mir halt wichtig, wir haben noch ein anderes Event nächsten Samstag. Und das hat jetzt nichts mit Politik oder PolitikerInnen-Gesprächen zu tun, sondern da geht es darum, wie betrifft mich die Klimakrise persönlich. Und ja, da habe ich nämlich vorhin auch nochmal drüber nachgedacht, als ich mich vorbereitet habe. Es ist so ein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie oft ihr im Privaten euch über das Klima überhaupt noch austauscht mit anderen Leuten. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es nicht im ehrenamtlichen Kontext mache, mache ich es tatsächlich nicht, weil bei mir jedes Mal ganz viel Frust und Angst aufkommt, wenn ich drüber rede. Und das ist so schade, weil wenn ich manchmal mich auch einfach so versuche, weiß ich nicht, schön gesund und mental gesund zu leben, dann überlege ich mir auch, was ist so gut in meinem Tag, was macht mir Freude, was sind so die schönsten Momente, und das ist häufig, sind das Momente in der Natur, das sind Sonnenaufgänge, das sind Tiere, die vorbeihuschen, das sind Blumen, die blühen, so, und gleichzeitig ist dann immer so ein Schmerz in mir und sagt so, oh, ich habe Angst, das zu verlieren. Und über genau solche Dinge, darüber mal offen zu reden und da halt Raum für zu haben, das ist mir total wichtig, dass wir dafür halt Räume schaffen. Das ist halt eins der Ziele, was wir halt mit verfolgen als Klimaentscheid-Team. Und genau, wir haben Leute eingeladen, das sind sehr, sehr inspirierende SpeakerInnen, die auch von ihrem persönlichen Weg erzählen. Das sind Psychologists for Future, die dann halt auch nochmal über genau diese Barrieren, die wir alle haben, die kognitiven Barrieren auch sprechen wollen. Und die sind halt da am nächsten Samstag im Haus Eden. Sehr, sehr schöner Saal, kommt gerne dazu, in der Königstraße. Der Eintritt ist frei. Ihr könnt euch, also wir wünschen uns trotzdem aber, dass ihr euch anmeldet, einfach damit wir wissen, wie viele ungefähr kommen. Und ja, es gibt auch Essen und es gibt auch Austauschrunden und ich glaube, das wird auf jeden Fall richtig cool. Falls ihr euch anmelden wollt, könnt ihr den QR-Code scannen oder uns halt schreiben über die E-Mail-Adresse oder auf unserer Website könnt ihr euch ja auch anmelden. Genau, und dann wieder zurück zu den PolitikerInnen-Gesprächen. Was war bisher? Wir haben uns getroffen mit verschiedenen PolitikerInnen. Hier unten sieht man einmal, wir haben uns getroffen mit dem Bundestagsabgeordneten als allererstes. Einmal mit Tim Klüssendorf von der SPD. Dann haben wir uns mit Bruno Hönel getroffen von den Grünen. Und das sind ja beides auch total junge Männer. Die haben uns auch total viel, also die haben ja beide auch viel kommunalpolitisches Wissen. Und die haben uns einfach auch geholfen, so ein bisschen Tipps gegeben. Unter anderem den Tipp, dass man, wenn man einen Termin bei einem Politiker anfordert, muss man immer in den Betreff reinschreiben, eine Deadline, bis wann geantwortet werden soll, weil sonst kriegt man manchmal gar keine Antwort. Und das war total hilfreich. Und solche Sachen haben wir uns halt am Anfang erstmal erarbeitet, haben halt in guter Atmosphäre halt erstmal leichte Gespräche quasi geführt. Und dann haben wir uns mit den lokalen PolitikerInnen hier getroffen. Hier zum Beispiel mit Marek Leng, dem klimapolitischen Sprecher der SPD. Dann haben wir uns mit Jan Lindenau, mit dem Bürgermeister getroffen. Wir haben uns mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden der Bürgerschaft getroffen, mit Oliver Prieur, genau. Und mit dem Vorsitzenden des Bauausschusses, mit Christopher Lötsch. Und jetzt zuletzt haben wir uns noch mit dem Senator Ludger Hinsen getroffen, der ist Senator für den Ausschuss Umwelt und Sicherheit. Genau, und unter anderem, also die Themen sind an sich nicht fest. Wir gehen halt hin, um sie kennenzulernen. Wir erzählen da jetzt gleich noch, wie wir das machen. Aber hier steht noch Zielanpassung 2035, weil das ist gerade eins der Themen, was uns mit beschäftigt. Weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in Lübeck wurde von der SPD jetzt tatsächlich auch der Vorschlag gemacht, dass das Klimaneutralitätsziel nicht 2040 mehr sein soll, sondern geprüft werden soll zumindest oder ein Plan gemacht werden soll, ob es nicht auch bis 2035 möglich gemacht werden kann. Und ja, das finden wir natürlich gut, weil das ist ja auch unser Ziel. Aber genau darüber müssen wir jetzt halt auch nochmal sprechen. Oder das ist gerade so das Aktuellste, worum es geht. Gut. Dann, wie gehen wir vor?
Genau. Wir haben eine Strategie, wie wir auf Politiker zugehen und wie wir die Beziehungen zu denen pflegen. Und davon handelt es jetzt so ein bisschen. Super wichtig bei all das, bei all dem, wenn man mit jemandem umgeht und auch speziell, oder nicht speziell, sondern auch mit Politikern, ist, dass man ehrlich Respekt vor denen hat. Also nicht Respekt im Sinne von Angst, sondern dass man sie als Menschen, als mit ihrer Arbeit, dass man die respektiert und dass man nicht mit gerümpfter Nase innerlich oder äußerlich hingeht. Das ist fatal. Bei dem, wie wir vorgehen, das ist, ja, wir versuchen, eine langfristige Beziehung mit denen aufzubauen. Und da ist halt die Empathie zu denen und eine gute, respektierende, ein freundlicher Umgang ist wesentlich dabei. Man möchte wiederkommen, man möchte wieder eingeladen werden. Das funktioniert nicht, wenn man sie ankotzt. Mein Motto an der Stelle ist, vermute das Gute, dass also, wenn er versucht, Politik zu machen, wir haben bisher nur Männer getroffen, tatsächlich, deswegen ist das... wenn er versucht, Politik zu machen, dann ist das ein ehrlicher Versuch gewesen. Das ganze Thema ist super komplex. Es ist überhaupt nicht einfach. Es gibt ein Spiel, das heißt Demokratie 4 oder Democracy 4. Wenn man versucht, in dem Spiel gute Klimapolitik zu machen, wird man innerhalb kürzester Zeit abgeschossen, also tatsächlich erschossen oder abgewählt. Aber auf jeden Fall hat man keine Chance eigentlich. Ich muss herausfinden, wie. Ich habe es noch nicht herausgefunden. Genau, aber dieser Teil, dieser Respekt geht halt auch auf die Zeitplanung. Meistens haben Politiker sind eng getaktet. Das ist unterschiedlich. Lokale Politiker sind offenbar haben mehr Zeit als Bundestagsabgeordnete oder Brüsseler Leute. Wir stellen uns kurz vor, wir üben unsere Vorstellung heimlich, also vorm Spiegel, damit wir halt nicht ins Labern kommen oder so. Und wir versuchen uns vorzustellen, so dass wir als Menschen spürbar werden. Dass wir also nicht irgendwie nur 52 Ingenieur-Mann sind, sondern halt auch derjenige, der schon mit 12 gesehen hat, das Klimaproblem und so weiter und so fort und auch so gelebt hat, zum Beispiel. Im Vorfeld versuchen wir uns über die Abgeordneten zu informieren, was sie politisch gemacht haben, was sie machen wollen, was sie für Reden gehalten haben. Und wir suchen nach Sachen, bei denen wir ehrlich sagen können, das finde ich klasse, das bin ich dankbar dafür, dass sie das so gemacht haben. Und wir suchen so lange, bis wir was gefunden haben und sagen es dann auch, weil das einfach das Herz öffnet so ein bisschen. Es ist wesentlich, da diese Anerkennung rüberzubringen. Und wir versuchen genauso eine Koppel oder eine Beziehung über gemeinsame Werte zu finden. Und das geht auch ganz gut meistens. Viele sind alles Menschen, gell? Die haben Kinder oder Enkelkinder oder wünschen denen eine gute Zukunft, wünschen denen, dass sie vielleicht auch mal irgendwann schwimmen gehen können im Fluss oder sowas, keine Ahnung. Und dann haben sie einen Gerechtigkeitssinn und möchten Gerechtigkeit, wünschen, dass die Natur erhalten bleibt und dass die gesund bleibt. Das sind alles Werte, über die man sich mit denen verbinden kann. Das wollen wir auch, das machen wir bewusst. Und wir haben auch den Wert, dass Natur geschützt wird, dass Klima geschützt wird. Und wir machen ihnen auch klar, dass sie in dieser Verantwortung stehen als Leiter, Führer in dieser Gesellschaft. Dass sie, das ist ihre Verantwortung. Wenn wir unsere Forderungen stellen, dann versuchen wir das einfach und verständlich zu machen. Wir bereiten die pädagogisch auf, sodass es, das war tatsächlich bei dem CO2-Preis zum Beispiel, war das richtig schwierig zum Anfang. Also CO2, das haben wir jetzt seit vielen Jahren gefordert als CCL. Und inzwischen können sie es. Inzwischen haben sie es verstanden, wie es funktionieren sollte. Aber zu Anfang war das richtig schwer zu verkaufen. Und wenn wir diese Forderung dann erklärt haben, dann bitten wir auch ganz persönlich und explizit darum, dass sie uns unterstützen könnten. Wären Sie bereit, dieses Anliegen mit Ihrem Kollegen zu teilen? Wären Sie sich bereit, für dieses Anliegen einzusetzen? Könnten Sie Ihrem Kollegen dieses Pamphlet oder diese Studie geben? Also ganz deutlich und klar, wo Sie Ja sagen müssen oder vielleicht auch was anderes sagen können. Und wenn wir im Gespräch sind mit denen, dann sind wir interessiert daran. Wir hören gut zu und wir fragen sie, wenn irgendwas unklar ist oder wenn wir, auch um zu zeigen, dass wir interessiert sind. Also wir haben Interesse an Ihnen persönlich, aber auch an Ihrer Arbeit. Und das wird deutlich, weil wir gut nachfragen und gut zuhören. Wir wollen Ihnen auch gerne helfen. Also zum Beispiel, wollen Sie diese Informationen, wollen Sie mehr von dieser Studie hören? Wollen Sie, wir können Ihnen mehr Informationen schicken zu dem und dem. Wollen Sie das? Wollen Sie, dass wir innerhalb unseres Kreises danach fragen, wie es weitergehen könnte? Und die ganze Zeit, wenn wir mit denen reden, haben wir auch vor, ein weiteres Treffen zu machen und suchen nach Anknüpfungspunkten, wo das gehen könnte. Und danach, nach dem Treffen, schicken wir erstmal eine Dankesmail. Vielen Dank, dass wir uns treffen durften. Schicken dann die Informationen auch, die wir versprochen haben und machen, Social-Media-Posts auf unseren Kanälen und taggen sie, sodass sie gefunden werden und dass die ihre Wähler vielleicht sehen können, dass sie tatsächlich gearbeitet haben und sich mit Umweltschützern getroffen haben oder sowas. Das ist für die total wichtig. Das ist deren Brot und Butter.
Was mir gerade noch eingefallen ist dazu, Andreas, was wir gar nicht mit reingenommen haben, weil das auch immer ein heikler Punkt ist, Protokolle. Also wir schreiben auch immer ein Protokoll. Unser Protokollant ist heute leider nicht hier, aber der macht das immer ganz, ganz hervorragend. Und das ist halt auch immer ein heikles Thema, weil wir machen das ja auch für unsere Nachbereitung. Und trotzdem ist das halt immer ein bisschen awkward, wenn man dann so fragt, so, ja, also wir würden Protokoll schreiben und dann so ein, ja, aber nicht alles, dann kann ich ja nicht so frei sprechen. Ja, gut. gut, aber wir machen das dann so, dass wir ein Protokoll halt schreiben und natürlich jetzt halt, da sind auch eigentlich keine heiklen Sachen meiner Meinung nach mit dabei. Aber trotzdem, dass wir das dann halt denen nochmal zuschicken und dass sie nochmal sagen können, so, hey, ist das wirklich auch alles so? Haben wir das richtig verstanden, so wie sie das auch meinten? Das ist ja einfach auch nur fair. Genau, das wollte ich noch ergänzt haben und jetzt aber wollte ich nochmal Geschille haben, wie läuft so ein Treffen jetzt ab? Weil meistens bin ich auch diejenige, die das initiiert, was ich auch immer ganz cool finde, so als junge weiße Frau, dass ich dann da das Wort ergreife direkt und denen erstmal sage, wie wir uns das vorstellen, wie wir das jetzt machen werden. Und deswegen, also wir fragen erstmal nach dem Zeitrahmen, wie viel Zeit die halt auch eingeplant haben für das Treffen. Und das finde ich immer ganz spannend, weil sie meistens halt so sagen, ja, eine Stunde. Und die haben aber meistens immer mit Puffer geplant. Also eine halbe Stunde bis Stunde überziehen wir meistens dann doch. Aber uns ist das halt wichtig, damit wir planen können, damit wir, falls wir noch wichtige Punkte haben, dass wir den einbringen können und damit wir halt am Ende noch Zeit fürs Foto haben. Das fragen wir halt immer und hat bisher noch keiner Nein gesagt. Genau, und dann machen wir eine Vorstellungsrunde mit einer Klimaselbsteinschätzungsskala. Die kommt auf der nächsten Folie gleich nochmal. Ach so, das wusste ich nicht. Ah ja, die hat. Und, ah genau, die Klimaselbsteinschätzungsskala. Schön. Die wurde in letzter Sekunde noch eingefügt, deswegen wusste ich das nicht. Genau, das machen wir. Das war Andreas' Idee. Das ist ganz, ganz großartig, weil wie bringt man das Thema denn so richtig auf? Ist irgendwie, man kann halt dann auch lang erzählen, so quasi wie wir erzählen ja auch unsere Story, so wie wir dazu gekommen sind. Aber manchmal ist es ja nicht so ganz konkret, wo sie sich wirklich einordnen würden. Und deswegen machen wir diese Skala und sagen dann auch selbst, wo wir uns einordnen. Ich lese sie einmal vor. Also ganz hinten ist, ich sorge mich nicht um den Klimawandel und setze mich auch nicht dafür ein. Dann gibt es, ich sorge mich um den Klimawandel, mache aber nichts. Dann gibt es, ich könnte mir vorstellen, mich irgendwann fürs Klima einzusetzen. Dann gibt es, ich möchte etwas zur Rettung des Klimas beitragen, bin aber noch nicht ganz bereit. Und ich bereite mich darauf vor, mich stärker für das Klima einzusetzen. Und der letzte Punkt, ich setze mich aktiv gegen den Klimawandel ein. Und wir ordnen uns halt immer da ein. Und es ist spannend, also noch nicht häufig vorgekommen, aber einmal wurde sich auch schon hier eingeordnet. Und das ist schon ganz spannend. Also meistens ist es so in dem Bereich irgendwie. Ja.
Psychologisch wichtiger Trick oder Trick ist das eigentlich nicht, sondern es ist einfach ganz wichtig und hervorragend, den Leuten klarzumachen, dass sie sich auf einer Skala bewegen. Okay, ich mache gerade nicht so viel, aber es ist durchaus möglich, dass ich ein oder zwei Schritte schaffe und dann könnte ich eventuell tatsächlich mehr fürs Klima tun. Das ist also, das ist die Idee dieser Skala, dass sie sich auf einer Skala hoffentlich nach rechts bewegen.
Ja, Frage dazu?
Mich würde die Parteizugehörigkeit interessieren bei der Person, die sich ganz links eingeordnet hat.
Ist ja anonym. Also ich glaube, das ist gar nicht eine Partei zugeordnet gewesen, oder? Aber also im... Darf ich das sagen?
Nein.
Okay, darf ich nicht sagen. doch. Also die Frage war, die Partei, also für das Internet nochmal, die Frage war nach der Parteizugehörigkeit von der Person, die sich ganz links eingeordnet hat. Kann ich vielleicht nachher nochmal erzählen. Aber auf jeden Fall ist es auch nicht häufig vorgekommen. Und also dazu sonst einmal anonym gesagt, die Person, die sich da eingeordnet hat, hat sich auch nicht eingeordnet ganz, ganz radikal, sondern meinte halt einfach nur, ich setze mich halt trotzdem für die Umwelt ein, weil ich die Umwelt schön finde, aber nicht, weil ich an den, also so wirklich daran glaube, dass wir so viel machen müssen für den Klimawandel, also gegen den Klimawandel. Ja, naja, auf jeden Fall. Wir machen diese Klimaselbsteinschätzungsskala. Dann, wenn es sich da schon anbietet, binden wir da halt schon das, was Andreas auch meinte, halt ein Dankeschön, ein wirklich ernst gemeintes Dankeschön für ihre Arbeit mit ein, weil es gibt immer irgendwas, was man wertschätzen kann und was sie halt auch wirklich gut gemacht haben in letzter Zeit. Dann stelle ich einmal meistens German Zero einmal vor, so wie euch jetzt gerade auch. Deswegen habe ich das schon geübt. Und dann sagen wir halt schon mal, wir haben, also wenn wir spezielle Anliegen schon mit reinbringen, dann kündigen wir das schon an. Aber ansonsten ist das Gespräch eigentlich ganz offen und es entwickelt sich eigentlich automatisch in irgendeine Richtung. Und es werden auch von den PolitikerInnen dann, oder von den Politikern, waren ja bisher nur Männer, von denen werden dann halt auch die Themen halt dann aufgebracht und dann gehen wir halt da weiter in die Richtung. Wir haben auch immer schon so ein bisschen offene Fragen noch mit, die wir mit reinnehmen, sowas wie, wie treffen Sie Entscheidungen, was möchten Sie gerne, oder wie wünschen Sie sich, wie Sie nach Ihrer Amtszeit, so was soll quasi Ihr Vermächtnis sein, so, wofür wollen Sie bekannt sein, könnten Sie sich vorstellen, Klimaheld Lübecks zu werden, leider noch nicht, aber so mit solchen Fragen, die haben wir halt quasi in petto, aber meistens entwickelt sich das Gespräch von ganz alleine, denn Politiker reden ja auch ganz gerne und das ist nicht das Problem, dass sie zu wenig reden. Genau. Achso, und am Ende, das ist auch nochmal vielleicht als psychologischer Trick nochmal ganz wichtig oder ganz gut, am Ende fragen wir halt auch immer, was nehmen Sie denn jetzt mit? Damit Sie das nochmal für sich nochmal reflektieren. Und für uns ist es auch immer nochmal ganz interessant, wie Sie dann auch nochmal uns gegenüber treten, wie Sie die Zusammenarbeit mit uns jetzt in Zukunft sehen oder verfolgen wollen und wie Sie uns als Gruppe sehen. Also das ist nochmal ganz gut. Und dann machen wir unser Foto. Genau. Ah ja, und das ist nochmal zusammengefasst, was Andreas gesagt hatte und Motivation Interviewing. Dazu erzählt Nare gleich noch ein bisschen mehr. Ah, Lessons Learned.
Wir haben inzwischen einiges gelernt. Das unterscheidet sich so ein bisschen das Regionale oder das Bundes- und Europaweite und das Lokale. Wir versuchen lokal strenger zu moderieren oder das Gespräch sanft so zu führen, dass es weniger abschweift, dass weniger lange Monologe geführt werden und so. Und dass wir zum Thema zurückkommen. Wir versuchen, auf absehbare, bekannte Gegenargumente auch die bekannten, oft bekannten richtigen Antworten zu wissen. Und die wollen wir auch üben. Notfalls wollen wir auch in Rollen spielen, die ganzen Gespräche schon mal gemacht haben. Dann wollen wir bei der Terminfindung besser werden, weil wir, wenn wir einen Politiker anfragen und hoffen, dass der dann irgendwann antwortet und einen Termin macht und so weiter, dann ist das ziemlich zäh und wir sind lange nicht so ausgelastet, wie wir sein könnten, um alle Politiker sozusagen mal durchzukriegen und dann auch zum Folgetermin zu kommen. Deswegen wollen wir das streamlinen. Wir wollen auch das politische Geschehen praktisch mehr mitmachen und miterleben. Wir wollen nicht mitarbeiten, weil da gibt es Leute, die das richtig können und Experten, und das bin ich gar nicht. Wir wollen aber wissen, wie es funktioniert, damit wir mit den Politikern auf Augenhöhe sprechen können. Und dann wollen wir strukturierte Nachbesprechungen haben mit Checkliste. Wie war das Gespräch? Haben wir unsere Gesprächstools richtig benutzt? Haben wir sie überhaupt angewandt? Sind wir wieder, wie haben wir das Gespräch abgebogen, als es wieder in so eine Endlosschleife gehen wollte? Haben wir unsere Punkte, die wir uns inzwischen überlegt haben, dass wir die einzeln abchecken und gucken, ob wir es besser gemacht haben als vorher. Wir wollen so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Auf Bundes- und Europaebene ist das tatsächlich anders. Die Politiker sind emotional und wesentlich kongruenter und wesentlich feinfühliger, können also deutlich besser merken, wie das Gespräch läuft, haben weniger das Bedürfnis, das zu dominieren tatsächlich, sondern wollen tatsächlich mit uns reden, führen weniger Monologe und sind rundum eigentlich, sind Profis halt wahrscheinlich. Und die hier sind noch nicht so weit oder haben noch nicht so viel geübt vielleicht, keine Ahnung. Auch sind die lokal deutlich zeitlich wesentlich flexibler scheinbar. Und die in Brüssel und Berlin sind halt hart eng getaktet und haben keine Zeit zu irgendwas. Also wenn der Zeitslot vorbei ist, sind die aus dem Raum raus. Und genau.
Ich werde Ihnen heute Abend auch die motivierende Gesprächsführung und auch Kommunikation allgemein etwas vorstellen. So einer der wichtigsten Bausteine bei einem Gespräch ist die Kommunikation. Und Sie kennen bestimmt vielleicht dieses Eisbergmodell. Vorne über dem Wasser sieht man den Eisberg. Der ist, für uns ist es auch ein sehr gewaltiger Anblick. Was wir doch nicht wissen, unter dem Wasser befindet sich noch ein viel größerer Teil. Und genau, mit dem Eisbergmodell kann man Kommunikation sehr gut veranschaulichen. Dabei gibt es den, wie gesagt, den kleinen sichtbaren Teil, das ist die Sachebene, und den größeren unsichtbaren Teil, die Beziehungsebene. Den oberen Teil, der, den machen, kannst du mal weitermachen? Genau, der obere, also der Eisberg, den wir über dem Wasser sehen, das macht so 20% aus und der andere Teil 80%. Damit wollen wir verdeutlichen, dass die Beziehungsebene viel wichtiger ist als die Sachebene. Aber was machen diese Ebenen eigentlich aus? Und darauf gehe ich jetzt erstmal ein. Die Sachebene. Die Sachebene ist die bewusste und sichtbare Ebene der Kommunikation. Hier machst du Aussagen über Zahlen, Daten, Fakten, aber auch über Gedanken, Gefühle und Wünsche. Diese Sachebene umfasst alle Informationen, die du während der Kommunikation durch Gesprochenes äußerst. Es geht also um den Teil, um den Inhalt, was, also was wird gesprochen. Und dann haben wir die Beziehungsebene, die nennst du auch psychosoziale Ebene. Zu ihr zählst du alles, was dich als Person ausmacht. Also deine Wertvorstellung, deine Stimmung, Wünsche, Bedürfnisse, Erfahrungen, Ängste, Antriebe und so weiter und so fort. Dann, das beeinflusst das Wie in der Kommunikation. Ja. Aber eins weiter. Genau. Das Eisbergmodell. Achso. Okay, also das Eisbergmodell verdeutlicht, dass nur ein kleiner Teil der menschlichen Kommunikation verbal stattfindet und ein viel, viel größerer Teil nonverbal. Über die Tonlage und die Mimik kannst du zum Beispiel erkennen, ob dein Gegenüber genervt ist oder Spaß hat. Die Gestik zeigt dir, ob jemand eher aufgeschlossen ist oder eher zurückhaltend. Dazu habe ich so ein kleines Beispiel. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, irgendjemand fragt, stellt Ihnen diese Frage, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Auf Sachebene wissen wir, es geht um die Information, jemand möchte die Uhrzeit wissen. Auf Beziehungsebene kann die Frage jedoch unterschiedlich gemeint sein. Zum einen neutral, jemand möchte wissen, wie spät es ist. Er fragt, hey, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Aber auch, diese Frage kann jedoch auch so formuliert werden, dass jemand genervt ist und darauf hindeuten möchte, dass es viel zu spät ist. Diese Person würde dann sagen, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Und sie haben, also wie spät es ist, und mit dieser, also sie haben bemerkt, ich habe dieses wie spät deutlich betont und damit angedeutet, ich bin genervt, eigentlich will ich gar nicht hier sein und wäre jetzt lieber zu Hause oder irgendwo anders. Und wie Sie bisher feststellen können, legen wir Wert darauf, die Gesprächsatmosphäre so angenehm wie möglich zu halten. Es kommt natürlich auch mal vor, dass Politikerinnen Gegenargumente äußern oder nicht auf unsere Einstellung eingehen wollen und damit die Stimmung aufheizen. Da gibt es auch so eine bestimmte Partei, die sich gar nicht mit Umweltfragen auseinandersetzen möchte, aber ich glaube, da muss ich den Namen auch gar nicht mehr nennen. Und wenn du mit deinen Mitmenschen kommunizierst, kommt es immer wieder zu Konflikten oder auch zu Missverständnissen. Und in dieser Hinsicht möchte ich Ihnen die motivierende Gesprächsführung, auf Englisch Motivational Interviewing, vorstellen. Zum einen fragen Sie sich jetzt wahrscheinlich, was ist das überhaupt? Also, Motivational Interviewing ist ein kooperativer, zielorientierter Kommunikationsstil mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Sprache der Veränderung. Dieser Stil ist darauf konzipiert, die persönliche Motivation für die Selbstverpflichtung auf ein spezifisches Ziel zu stärken, indem er die Motive eines Menschen, hier in diesem Fall zu handeln, in der Klimapolitik, in einer Atmosphäre von Akzeptanz und Mitgefühl herauszuarbeiten und zu erkunden. Das war jetzt ein bisschen komplex wiedergegeben, aber keine Sorge, ich werde da nochmal mit Beispielen drauf eingehen und hoffe, dass Sie am Ende meiner Vorstellung sich ein besseres Bild darüber machen können. Unsere Grundhaltung von Anfang an ist, Politikerinnen sind nicht unmotiviert, sondern ambivalent. Wir gehen davon aus, dass diese Politikerinnen versuchen, das Beste zu tun, aber es schwer und komplex ist. Und wenn sie hin und her gerissen sind, versuchen wir ihnen zu helfen, das Richtige zu machen. Wir wollen dazu beitragen, ihre Motivation zur Veränderung aufzubauen und ihre Selbstverpflichtung für Veränderung bzw. Verbesserung in der Umweltpolitik zu verbessern. Zu Konflikten auf der Sachebene kommt es zum Beispiel, wenn dein Gegenüber eine Information falsch versteht oder wenn es zu wenig Fakten zu dem Thema gibt. Diese Konflikte sind durch aufmerksames Zuhören, Rückfragen und Feedback leicht lösbar. Dann gibt es jedoch die Beziehungsebene, die ich schon genannt habe. Hier ist es viel schwieriger, mit Konflikten umzugehen. Gründe können zum Beispiel Wertekonflikte sein. Dein Gegenüber kann zum Beispiel denken, der hat sowieso eine komische Meinung, darauf will ich eigentlich gar nicht eingehen. Oder Beziehungskonflikte, der wirkt mir unsympathisch, mit dem will ich gerade nicht reden. Solche Konflikte kannst du und dein Gesprächspartner durch gegenseitiges Verständnis und Rücksicht und auch Empathie lösen. Und damit kommen wir zu den vier Prinzipien der motivierenden Gesprächsführung. Zum einen haben wir Empathie zeigen. Empathie meint die Gefühle, Einstellungen und Standpunkte deines Gegenübers zu verstehen, ohne sie zu bewerten, zu kritisieren oder gar ins Lächerliche zu ziehen. Verstehen heißt dabei aber nicht dasselbe wie einverstanden sein. Empathisch zu sein heißt, zu versuchen, die Standpunkte so umfassend wie möglich zu begreifen, insbesondere ambivalente Einstellungen zuzulassen. Und da werde ich Ihnen ein paar Strategien zeigen, also Strategien zu empathischem Umgang. Zum einen ist es, offene Fragen zu stellen. Also Fragen, wo der Gegenüber dazu angeregt wird, seine Meinung frei von seiner Meinung zu berichten, aber auch umfassend zu sprechen. Also Fragen, wo man wirklich viel auch, also wo man nicht einfach mit Ja oder Nein antworten kann. Zudem haben wir aktives Zuhören. Du kannst eine Person erst richtig verstehen und die Standpunkte nachvollziehen können, wenn du aktiv zuhörst. Und wir vermitteln bei Politikerinnen unser aktives Zuhören, indem wir die Sachen, die sie gesagt haben, nochmal wiederholen, um zu zeigen, ich habe verstanden, worum es geht. Das hat auch die Folge, dass keine Missverständnisse entstehen. Wenn wir nämlich nochmal darauf hinweisen, was die Person gesagt hat, geben wir auch wieder, wie wir diese Aussage verstanden haben. Außerdem durch Bestätigung, indem wir Verständnis aufzeigen oder auch sagen, wir sind sehr froh darüber, dass Sie diesen großen Schritt gewagt haben oder sich generell heute mit uns zusammengesetzt haben. Das ist für uns auch schon etwas sehr Großes. Ein weiteres Prinzip ist es, Diskrepanzen zu entwickeln bedeutet, dazu beitragen, dass dein Gegenüber in seiner Selbstwahrnehmung Widersprüche findet. Also ihm zu zeigen, es gibt noch eine andere Meinung. Also sie müssen nicht gegen den Klimawandel sein. Es gibt da diese Argumente. Ein weiteres Prinzip ist es, den Widerstand umzulenken. Das ist zum Beispiel ziemlich wichtig, denn wenn wir bemerken, dass Politikerinnen Widerstand aufweisen, dann wird dieser Widerstand nicht dieselbe oder die einfach noch größere Kraft entgegengesetzt, wie zum Beispiel beim Boxen, sondern die Kraft des Gegenübers wird aufgenommen und in eine andere Richtung gelenkt. Man gibt dem Schwung eine leichte Drehung, geht einen kleinen Schritt zur Seite und bewegt sich wie beim Tanzen mit seinem Gegenüber in eine andere Richtung weiter. Man lässt sich dabei nicht ins Leere laufen, sondern bleibt ständig mit seinem Gegenüber im Kontakt. Und da möchte ich Ihnen auch ein paar Strategien vorstellen. Und zwar haben wir das zum einen widerspiegeln und Verständnis zeigen, also nochmal hier, aber auch den Fokus verschieben und zustimmen mit einer konstruktiven Wendung. Ein Beispielsatz oder ein Beispieldialog, der Politiker bzw. die Politikerin sagt, diese Art von Investitionen bringen überhaupt nichts, solange die Opposition Stimmung dagegen macht. Sie als liebe Aktivistin oder Aktivist antworten, Sie haben vermutlich recht, dass es wichtig ist, an die Opposition und die öffentliche Meinung zu denken. Was können wir denn tun, um die öffentliche Meinung positiv zu beeinflussen und die Opposition eventuell für uns zu gewinnen? In diesem Satz, den ich gerade wiederholt, also den ich gerade genannt habe, da haben Sie erstmal wiedergespiegelt und zugestimmt, indem Sie gesagt haben, Sie haben vermutlich recht, dass es wichtig ist, an die öffentliche Meinung zu denken. Und im nächsten Schritt haben Sie eine konstruktive Wendung genommen, indem Sie eine Frage gestellt haben, was können wir denn tun, um die öffentliche Meinung positiv zu beeinflussen und die Opposition eventuell für uns zu gewinnen. Und das sind so, wie gesagt, Prinzipien, die wir nutzen, Strategien. Und als letztes haben wir nochmal Selbstwirksamkeit fördern. Selbstwirksamkeit meint das Vertrauen einer Person in die Fähigkeit, eine spezifische Aufgabe zu lösen. Also wir zeigen den Politiker, sie sind in der Lage, über die Hindernisse hinwegzuschauen. Sie sind in der Lage, etwas zu verändern und sich für Klimapolitik einzusetzen. Und genau, das sind unsere Prinzipien. Natürlich haben wir noch weitere, aber wenn ich Ihnen die alle vorstellen würde, würde das viel zu lange dauern. Aber das sind so die wichtigsten. Und es gibt noch auf der anderen Folie, da könntest du noch einmal drauf drücken. Genau, dann habe ich das nochmal ein bisschen zusammengefasst, weil Sie das im nächsten Schritt brauchen werden. Also Strategien wie offene Fragen stellen, aktives Zuhören, ausreden lassen, bestätigen, spiegeln und so weiter und so fort. Also das, was ich Ihnen gerade nochmal vorgestellt habe. Im nächsten Schritt... Im nächsten Schritt wollen wir, dass Sie das alles mal selbst ausprobieren. Und zwar werden Sie in Rollenspiele gehen und einmal werden Sie alles falsch machen, was man so falsch machen kann. Und im nächsten Schritt werden Sie die Strategien, die ich Ihnen gerade eben vorgestellt habe, einmal selbst anwenden, um zu schauen, gibt es da überhaupt einen Unterschied oder ist das, was ich hier alles erzählt habe, eigentlich nur Quatsch?
Genau, also dafür, also YouTube kann jetzt nicht mitmachen, ihr könnt Pause machen oder vielleicht mit sich selbst vom Spiegel üben, keine Ahnung, für die ganz Talentierten, aber an sich, für alle, die hier sind, bitte findet euch jetzt in Zweierpaaren zusammen und hier ist einmal ein Beispiel, ihr könnt auch ein anderes Beispiel, ihr könnt euch ja schon mal überlegen, mit wem ihr gleich, oder ihr könnt auch schon mal, ja. Ein Beispielszenario, also unser Vorschlag ist einmal, ein Sanierungsprogramm von Altbauten soll umgesetzt werden, um Heizenergie zu sparen. Heißt, einer von euch ist jetzt oder eine von euch ist Klimaschützer oder Klimaschützerin und der oder die andere Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Könnt ihr euch überlegen, wer was sein möchte, aber auf jeden Fall der oder die Klimaschützerin hat dann mögliche Forderungen wie wir brauchen Subventionen, also von der Politik müssen Subventionen kommen, also es muss Geld investiert werden oder Unterstützung, auch in Form von, keine Ahnung, Projekten, Öffentlichkeitsarbeit. Es muss auf jeden Fall priorisiert werden von der Politik, es müssen Gesetze geschaffen werden. Das wären mögliche Argumente, ihr könnt euch natürlich auch selber welche ausdenken, weil es geht ja im Grunde nicht so sehr um die Sachebene, wie wir eben gelernt haben, sondern um die Beziehungsebene. Aber ihr könnt euch ja schon mal was überlegen und der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin hat dann mögliche Gegenargumente wie, haben wir kein Geld für das Budget. Oder haben wir keine Arbeitskräfte, haben wir so und kein Material dafür und vor allem ein Klassiker, das ist alles sehr kompliziert, das verstehen Sie sowieso nicht. So. Und von daher, sowas könnt ihr ja schon mal euch überlegen und hier sind unsere Vorschläge, wie ihr es jetzt möglichst schlecht machen könnt. Einmal, also eure Aufgabe ist quasi, möglichst viel von diesen schlechten Sachen mit einzubringen. Könnt ihr mal gucken, ob ihr vielleicht sogar alle erfüllt bekommt. Ich lese nochmal vor. Also so eine To-Do-Liste quasi. Möglichst viel reden, möglichst viele Monologe halten, das Gespräch in die eigene Richtung lenken wollen, auch immer gerne unterbrechen, an den anderen nicht zu Wort kommen lassen, Recht haben wollen sowieso, viele technische Details, persönlich werden auch gerne, die Kompetenz des anderen anzweifeln, wenn möglich auch noch diskriminieren für Alter, Geschlecht, Rassismus auch noch ein bisschen mit einbringen. Hierarchie kann man auch gerne noch mal betonen. Und generell sowieso die ganze Zeit auf Angriff gehen und bei allem, was gesagt wird, sich selbst verteidigen, nicht gut zuhören, abgelenkt sein, gelangweilt sein. Das sind so die Klassiker. Das könnt ihr jetzt alle mal üben. Habt ihr alles abgehakt von der Liste? Okay, erstmal fragen oder möchte jemand erzählen, wie es war? Ganz lustig, höre ich da. Das war ganz lustig, war eine Challenge. So. Weil es nicht echt ist, ja, natürlich. Nee, genau, also das ist ja natürlich auch die Sache mit Rollenspielen auch immer, dass man sich dann auch wirklich committen muss, dass man auch wirklich in der Rolle bleibt. Aber also es war sicherlich auch herausfordernd, ihr habt ja jetzt auch nicht, euch nicht vorbereitet. Da noch einen? Ja, du? Ja, sehr gut beschrieben. Ja, gut beschrieben. Soll ich das jetzt für YouTube nochmal wiederholen?
Ja, bitte.
Ja, okay, oh Gott. vielleicht machen wir gleich mal Mikrofonaustausch, aber du hast gesagt, sachlich wurde halt...
Du kannst auch rumlaufen, das kannst du auch.
Ja, mache ich gleich, aber... Oder willst du es nochmal wiederholen? Gut. Ja, das glaube ich nicht, aber ich versuche es. Du hattest gesagt, dass es sachlich... dass sachlich fast gar nichts ausgetauscht wurde, sondern halt nur angezickt und eigentlich ist man gar nicht wirklich vorangekommen, gar nicht so richtig zum Thema gekommen. Ja. Das war's, ne? Gut. Du? Darf ich dir das geben? Ach so, okay.
Aber zu dem Punkt, wo ich tatsächlich gedacht habe, wer hätte es deutlich einfacher gemacht, wenn ich jetzt richtig im Thema drin gewesen wäre, sachlich, weil dann kann man ja ganz konkret Vorschläge machen, ganz konkret, das sind ja Sachen, da kann der Gesprächspartner schlecht drauf ausweichen. Wenn man dann halt fachliches Wissen hat und das Knowledge, dann kann man das ja viel stärker in Frage stellen, dann braucht man gar nicht auf diesen emotionalen Kram alles einzugehen.
Wenn ihr ein Thema findet, auf dem ihr beide euch wohlfühlt, dann macht das gerne das mit dem Thema. Also ihr müsst nicht sowas machen.
Nee, das ja.
Aber tatsächlich würde ich dazu sagen, das ist nämlich das, was ganz häufig entsteht, auch bei uns, dass wir denken, wir hätten uns besser vorbereiten müssen auf dieser argumentativen Ebene, aber das funktioniert nicht. Also man ist ja nicht so Experte, dass man, also ich bin nicht Experte in Photovoltaik, ich weiß nicht, wie das funktioniert. So, aber da haben die manchmal solche Argumente und so viel Wissen und das ist ja, kann ja aber in jede Richtung ausschlagen. So, und das ist dann nicht mehr auf einmal nur Photovoltaik, sondern auf einmal geht es um Sanierung, auf einmal geht es um Abdichtung von Fenstern oder so und ich bin dann keine Fachfrau auf dem Gebiet gleich. Und also wenn ich finde immer, man denkt, man müsste sich inhaltlich noch so viel besser vorbereiten, aber darum geht es ja manchmal gar nicht, sondern manchmal geht es ja wirklich auf dieses, aber woran liegt es, dass man es global oder kommunal nicht umgesetzt bekommt? Und darauf wollen wir dann ja immer wieder lenken, weil in diesen Details da müssen am Ende halt wirklich auch die Fachleute sitzen und das ausdiskutieren und nicht wir. Aber, ja.
Tatsächlich ist es gefährlich, es besser zu wissen als der Politiker. Weil an der Stelle man sich dann auf ein Niveau begibt, wo man hat eine Informationsüberlegenheit und er fühlt sich nicht mehr wohl. Es gibt immer diese Rot-Grün-Gelb-Ampel und es ist wichtig, dass er im grünen Bereich bleibt, dass er sich wohlfühlt, dass er sich das Gefühl hatte, ich bin, kompetent und der Gönner und so, all diese guten Dinge, die man gerne fühlen möchte, wenn man, Politiker ist vielleicht, keine Ahnung, oder auch als Mensch generell. Und wenn ein anderes besser weiß, einen belehrt und man merkt, oh, ich kann eigentlich nichts, ich bin nichts, ich bin dumm oder sowas, dann hat man dieses Gefühl nicht mehr. Dann kommt man ins Rote oder ins Gelbe und da wollen wir die Politiker nicht haben.
Also das muss ja nicht miteinander einhergehen, gut vor, also Wissen zu haben und
dann genau.
Das
also zu gehen.
Ja. Nee, ja. Genau, absolut. Ja. Nochmal gut gesagt. Hat noch jemand einen Punkt dazu? Will noch jemand berichten, wie es war? Oder eine Frage?
Wie hat sich's angefühlt?
Ja, also ich bin sehr schnell, weil ich dann auch mit dem Fachwissen, also dann nicht mehr mithalten konnte, bin ich einfach direkt in Sexismus abgedriftet. Und also ich hatte eine Bürgermeisterin, das war dann sehr einfach. Und, und das war auch einfach ab dem Zeitpunkt nicht mehr lösungsorientiert. Also ich würde es nicht echt so machen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie noch ein fruchtbares Gespräch ist, wo ich mein Anliegen besser durchbringen kann. Also es war nicht mehr lösungsorientiert, sondern einfach nur gegenseitig angreifen. Oder hast du dann gedacht, doch, machen wir.
Gut, das war ja auch Sinn der Sache. Es war ja zum Scheitern verurteilt quasi. Es geht ja jetzt eigentlich noch viel wichtiger darum, wie gesagt, das Thema ist schwierig, das ist mir bewusst. Ihr könnt euch auch ein anderes Thema aussuchen. Weiß ich nicht, wo. Achso.
Ja, wir hatten zum Beispiel Ausbau vom öffentlichen Nahverkehr.
Achso, nochmal? Kannst du nochmal sagen?
Wir hatten Ausbau von öffentlichem Nahverkehr und mehr Radwegen als Thema und eine autofreie Innenstadt. Da können, glaube ich, auch Laien besser für argumentieren.
Das ist ein guter Punkt. Vielen Dank. Und dazu auch nochmal vielleicht wichtiger Punkt für euch, also für das positive Gespräch jetzt. Auch da müsst ihr ja gar nicht so richtig ins Detail gehen. Also es muss dann nicht am Ende sein, die Mühlenstraße geht das halt nicht von der Infrastruktur her oder so. Solche Argumente müsst ihr gar nicht haben, sondern auch da vielleicht gerade für die Rolle der Klimaschützerin versucht mal dabei zu bleiben, bei einem, okay, aber warum funktioniert es denn nicht? Woran liegt es denn? Und es ist in der Partei, da gibt es Stimmen, die dagegen sind. Wie können wir denn da jetzt zusammenarbeiten? Wie können wir da jetzt einen Weg finden, dass wir ihnen da auch helfen können? So. Also es muss gar nicht so sehr auf die inhaltliche Ebene dann jetzt gehen. Bei der zweiten Runde, zu der ich euch jetzt nochmal anregen möchte, diesmal alles richtig machen. Ist ja immer einfach, alles richtig zu machen. Genau, also nochmal wiederholt, als Stichpunkte. Ich kann sonst auch gleich nochmal auf die Liste von Nahre zurückgehen. Aber nochmal als Anhaltspunkte: bleibt diesmal verbindend, freundlich, lasst den jeweils anderen ausreden, spiegelt, wiederholt, was der oder die andere gesagt hat. Hört einander gut zu, das ist ja wichtig dafür, sonst kann man ja auch nicht spiegeln. Und die Motivational Interviewing Tools, wendet die mal an und guckt mal, ob es sich allgemein einfach auch schon viel angenehmer anfühlt. Ich gehe nochmal zurück auf diese Liste. Hier. Genau, also offene Fragen sind auch nochmal wichtig, aktiv zuhören, ausreden lassen, bestätigen, auf der Beziehungsebene bleiben, spiegeln, tanzen, genau. Also auch wenn ihr das Gefühl habt, es ist natürlich super schwer jetzt, weil ihr habt ja jetzt nicht die Rolle eigentlich und auch nicht das Mindset eines Politikers vielleicht. Aber die andere Person kann ja vielleicht nochmal gucken auch, okay, wenn die Person dann doch jetzt mal abdriftet mit einem Thema, wie kann ich sie jetzt wieder zurückholen? Probiert das mal aus.
Noch ein Punkt? Und es ist natürlich so, dass der Politiker genauso mit seinem Anliegen auch Motivational Interview machen kann, nämlich davon zu überzeugen, dass das gerade leider das falsche Thema ist. Oder ich habe keine Ahnung. Also es ist ja durchaus beidseitig.
Gut, noch Fragen dazu? Nein? Dann los.
Genau, also uns oder auch mich oder auch uns würde es jetzt sehr interessieren, wie Sie diese Gesprächsführung fanden. Also was haben Sie gefühlt? Was war anders? Möchte jemand sich dazu äußern?
Ja. Ja, doch, da.
Sehr gut.
Also ich habe mich einfach selber viel wohler damit gefühlt, empathisch zuzuhören. Also es hat sich für mich einfach sehr viel schöner angefühlt.
Ja, es fühlte sich also auf jeden Fall lösungsorientierter an. Und wir haben versucht, zusammen Ideen zu entwickeln, also gemeinsam gegen das Problem und nicht gegeneinander. Und ich habe versucht, dass wir uns immer wieder auf das gemeinsame Ziel berufen.
Sehr schön.
Und ich habe meine Körperhaltung geändert. Nicht mehr so gelangweilt, sondern eher zugewandt und zuhörend.
Das ist auch ein guter Hinweis, ja. Sehr schön.
Von außen sah ihr wesentlich glücklicher aus. Es sah so aus, als würdet ihr das weitermachen wollen als und nicht irgendwie so.
Ja. Gut, das nehme ich nochmal. Genau, also im Grunde ist es ja auch logisch, dass das zweite Gespräch angenehmer war. Es war uns nur einmal wichtig, dass ihr es auch einmal ein bisschen einüben konntet, mal ein bisschen probieren konntet. Und vor allem, weil ich auch finde, also so war es ja bei uns auch, wir haben ja auch die ersten Gespräche geführt und also man hat dieses ganze Wissen, wie das funktionieren soll. Und dann, wenn man es anwenden soll, ist es auf einmal doch so, erstmal üben, wie komme ich denn da jetzt rein? Und gerade auch, das ist halt jedes Mal wieder eine Herausforderung. Gut, manche von euch kennen sich jetzt vielleicht, aber wir kennen ja die PolitikerInnen vorher nicht. Und die sind halt alle sehr individuell, ja, also schon unterschiedlich. Und aber trotzdem funktionieren die Techniken dann halt doch ganz genau so. Genau, also eigentlich war das im Grunde auch. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Da hinten ist eine Frage.
Danke. Ich hätte eine Frage in dem Bezug darauf, wenn es versucht wird, so zu machen, aber dann doch nicht funktioniert, wie geht ihr mit sowas um? Also ich hatte so eine Erfahrung halt schon gemacht. Es kann durchaus mal sein, dass so ein Gesprächspartner dann einfach nicht verstehen will oder dass er dann schon so tut, als würde er es verstehen, aber schlussendlich, wenn es dann zur Entscheidung kommt, er doch wieder anders entscheidet, solche Sachen. Wie geht ihr mit sowas um? Das würde mich jetzt interessieren.
Muss ich kurz nachdenken. Also um Entscheidungen geht es ja nicht unbedingt immer bei uns, sondern manchmal ich nehme mal ein Beispiel. Einmal ging es um, wie die Klimakrise mit anderen Krisen zusammenhängt. Und dann habe ich gesagt, dass sie das halt tut und die Gegenseite meinte, nein, so ist nicht so. Und meinte ich, naja, schon, also ich habe mich belesen, ich weiß das, dass zum Beispiel auch andere, also auch Kriege, die zur Flüchtlingskrise geführt haben, dass die auf zum Teil zumindest auch durch Hungersnot mit angetrieben wurden, dass der Bürgerkrieg entstanden ist in Syrien. Und dann war halt auch ein, nö, nein. Und stattdessen so lange Erklärungen, was denn sonst eigentlich der Hintergrund dahinter war. Und dann ist meistens ein, man hört dann zu, das ist ein Monolog von 2 Minuten und dann, sobald es geht, unterbrechen wir auch. Und das, manchmal geben wir auch auffällig damit sagen, gerade bei solchen Punkten, weil das ja auch nicht zielführend ist. Das ist ja jetzt auch nicht, also das bringt uns ja nicht weiter im Gespräch, sondern wir lenken es dann halt immer wieder zurück zu einem, wo ich sage, ja, das ist alles richtig, aber lassen Sie uns doch zu dem Thema wieder zurückkommen, was können wir denn für Lübeck machen, was, keine Ahnung, was ist Ihrer Meinung nach wichtig für Lübeck, und auch wenn dann das Gespräch, und das passiert halt auch manchmal, dass es immer wieder abdriftet, dass wir dann auch das manchmal ansprechen und sagen, ich glaube, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, was können wir denn jetzt genau machen? Aber das mit der Entscheidung, da weiß ich am Beispiel jetzt nicht so, so genau, das kann ich nicht so ganz beurteilen, aber du hast was dazu?
Genau, ich hätte auch noch vielleicht eine Antwortmöglichkeit. Und zwar hatte ich ja auch, ich weiß nicht, ob Sie da schon da waren, Widerstand. Also man trifft immer wieder auf Widerstand von den Politikerinnen. Und da haben wir auch Strategien. Zum einen hatten wir, dass man Verständnis ausdrückt, dass man sagt, ich kann Sie da verstehen. Also wie gesagt, aktiv zuhören. Dann Verständnis ausdrücken, aber die Person an die Hand nehmen. Also wir hatten das jetzt mit Tanzen verdeutlicht und mit dieser Person in eine andere Richtung zu tanzen.
Oder ich habe auch noch eine Sache, oder was, was du auch manchmal machst, Andreas, dann zu sagen, ich verstehe das alles, aber was braucht es jetzt, damit wir sie davon überzeugt bekommen? Oder was braucht es, damit sie da umdenken würden? So auf diese Art und Weise dann zu fragen, das bringt dann manchmal was. Aber manchmal ist das Gespräch ja auch schon so aufgehitzt. Ich weiß nicht, ob es bei jedem Thema dann funktioniert.
Ja, wenn ich nochmal drauf einhaken darf. Das ist ein Punkt, ja. Das ist, denke ich, auch sehr manchmal sehr frustrierend ist. Und das wäre der zweite Punkt. Wie geht ihr mit für euch da? Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich gebe jetzt auf und sowas, da wollte ich auch so ein bisschen drauf hinaus. Wie geht ihr denn damit um? So wenn ihr sagt, so, ach, das wäre jetzt aber eigentlich wichtig gewesen, den jetzt zu überzeugen oder sowas in der Art. Aber ich habe es nicht geschafft. So, das ist frustrierend, oder? Oder ich meine, was macht ihr da daraus? Dann, das würde mich auch sehr interessieren.
Also ich ganz kurz, dann kannst du. Danke, das ist eine gute Frage. Ich atme tief durch, ich versuche mir es aufzuschreiben und ich reflektiere dann immer wieder, ist es wirklich wichtig oder finde nur ich das wichtig? Und manchmal komme ich dann nochmal drauf zurück, aber meistens so tief durchatmen und es dann auch, weil ich kann Menschen nicht ändern. Also es ist viel innere Arbeit dann für mich. Aber da hat jeder, glaube ich, von uns eine eigene Umgehensweise.
Und tatsächlich ist es total, wenn sich jemand einfach nur auskotzt, und da war ich auch schon bei Meetings, die hat sich gefeiert, wie sie geredet hat und wie sie uns gefaltet hat oder sonst irgendwas. Das war meine Uhr, weil ich 10 Minuten gestoppt habe. Aber trotzdem hat es eine Wirkung auf die Person. Sie hat das Gefühl bekommen, sie hat jetzt es uns gezeigt, zum Beispiel. Dann hat sie das Gefühl fürs nächste Mal, das Bedürfnis ist, Klimaschützern zu zeigen oder gegen irgendwas zu stimmen oder sowas, das nächste Mal weniger, weil sie es uns jetzt schon mal gezeigt hat. Und das ist also tatsächlich auch erwiesen, das ist tatsächlich wissenschaftlich untersucht und alles Mögliche, dass wenn die Leute sich bei uns auskotzen können, haben sie erst mal was, weiß ich nicht, haben sie was geschafft und haben sie bei uns abgeladen, das müssen sie woanders nicht mehr machen. Es hat einen Vorteil, wenn das bei uns passiert und es ist für uns ätzend, es fühlt sich scheiße an, aber es ist trotzdem gut fürs Klima.
dazu noch eine, also dann gleich noch, dazu ist mir noch eingefallen, was mir auch immer im Kopf kommt, das hat nämlich einer aus einem anderen Team aus Göttingen mal gesagt, der hat gesagt, steter Tropfen höhlt den Stein. Also selbst wenn du in dem Moment das Gefühl hast, es hat jetzt gar nichts gebracht, und manchmal gehen wir so aus Meetings raus und müssen erstmal ganz tief durchatmen und trotzdem, manchmal hat man das Gefühl, doch, es hat was gebracht. Das, was Andreas auch gerade meinte, einfach so dieses, wir haben irgendwie was Gutes hinterlassen, so ein, mit uns kann man reden, einfach das auf jeden Fall. Und aber auch, man weiß ja nicht, was im Nachhinein noch angeregt wird durch das Gespräch, weil mir passiert das ganz häufig, dass ich mir, keine Ahnung, morgens einen 5 Minuten Podcast anhöre und den Tag über beeinflusst das total mein Denken und mein Handeln. Und man weiß nicht, was da nicht doch noch vielleicht passiert. Und vor allem die Zeit, die halt da investiert wird, um über das Klima zu reden, die kann halt nicht investiert werden, um mit anderen Leuten zu reden. Schon mal gut. Das ist auch immer die Baseline von, das war schon mal gut. Genau, du hattest noch was?
Ja, war auch nochmal die Frage so, also habt ihr oft das Gefühl, wenn ihr da rausgeht, das hat jetzt irgendwie was gebracht, ihr konntet irgendwie was bewegen oder seht ihr es auch wirklich manchmal eindeutig an Entscheidungen? Hattet ihr da mal irgendwie so ein starkes Erfolgserlebnis?
Tatsächlich hatte Herr, hat das Bild, das kann man noch mal zeigen, von Herrn, Herrn, unserem Bürgermeister, Lindenau, Jan Lindenau, hier in diesem Bild, da haben wir ihm die Lokalvision für Lübeck gegeben, wo dann 35 drauf stand. Und zu dem Zeitpunkt war die SPD noch ganz hart auf dem 2040-Trip. Und wir haben dann, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden, zwei Stunden mit ihm gesprochen und ihm zugehört. Und irgendwann später hat er dann auf der Klausur der SPD selbst seinen Leuten gesagt, hey, wir könnten ja mal untersuchen lassen, was mit 2035 ist und wie das aussehen könnte. Und diese Offenheit war zu dem Zeitpunkt, als das Foto gemacht wurde, ganz bestimmt nicht da. Irgendwann zwischendurch ist was passiert. Er hat offenbar keinen starken Groll gegen uns gehabt. Wir haben es geschafft, ihn nicht so aufzubringen, dass er denkt, oh, den müssen wir jetzt einen reinwürgen oder die kriegen auf keinen Fall ihre 35 oder sowas. Sondern es ist irgendwas passiert, sodass er selbst das vorgeschlagen hat auf der Klausurtagung der SPD. Und das ist jetzt das, was untersucht wird, unter anderem. Also ich feiere das total und ich denke, dass es, wir wissen nicht, ob wir es waren, aber wir waren dabei. Und es ist was Sichtbares.
Also ich weiß nicht, jetzt geht es ja eher so um Politikerinnen und Gespräche mit denen. Führt ihr aber auch Gespräche mit der Verwaltung und ob das, was ihr euch, ich weiß nicht, manchmal gibt es ja so Ziele, die man sich wünscht, die dann irgendwie verwaltungstechnisch irgendwie nicht umgesetzt werden, weil überall Personen fehlen. Wir wissen ja, Fachkräftemangel, pipapo. Und die Verwaltungen sind unterbesetzt, das sieht man in Lübeck überall. Und wir haben ja jetzt hier auch gerade in Lübeck irgendwie eine richtig tolle Klimaleitstelle, die sich um sehr viele Sachen kümmert. Führt ihr auch mit denen Gesprächen?
Ja. Das ist noch gar nicht so lange und das machen halt auch jetzt gerade zwei andere aus unserem Team, die jetzt heute nicht da sind, aber Nathalie und Michael aus unserem Team, die treffen sich auch mit der Klimaleitstelle, haben sich schon zum zweiten Mal getroffen, treffen sich jetzt am Montag das zweite Mal mit der Klimaleitstelle und bei dem Gespräch mit Herrn Jan Lindenau, mit dem Bürgermeister, waren auch zwei Leute aus der Klimaleitstelle mit dabei. Also das ist auch total wichtig, ja, richtig, dass wir auch die Verwaltung mit einbeziehen. Wir haben auch immer schon Kontakt gehabt, weil auch einige aus unserem Team halt ja auch Kontakte zur Verwaltung haben. Und also theoretisch ist der Bürgermeister ja auch nur Verwaltung. Das hat er uns dann auch nochmal gesagt. Das war mir vorher auf jeden Fall nicht so doll bewusst. Aber er war dann auch so, ja, aber wieso, Sie führen ja Politiker in Gespräche. Ich bin ja gar nicht Politiker eigentlich. Ich bin ja nur Verwaltung. Und aber gerade das sagen wir halt auch immer wieder, das ist ja so wichtig und vor allem wird da manchmal halt ja auch sich der schwarze Peter untereinander zugeschoben so und das liegt ja an der Verwaltung, dass es nicht umgesetzt wird und die Verwaltung sagt, das liegt an der Politik, dass es nicht umgesetzt wird und deswegen, ja, wenn da das aufkommt, dann sind wir auch so, okay, jetzt reden wir halt mit denen nochmal und mit der Klimaleitstelle haben wir auf jeden Fall eine richtig gute Zusammenarbeit und die haben auch von diesem Rechner, von diesem Lokalvisionenrechner, das hatten wir denen auch dann gezeigt und mit denen besprochen. Und das finde ich auch nochmal interessant, weil die Frage ja auch noch war, von wegen, ob es schon was gebracht hat für so einen Klimaentscheid. Das ist ja jetzt heute nicht Thema gewesen, aber wenn so ein Klimaentscheid, den wir auch vorbereiten, wenn das geplant wird, das ist sehr viel. Erstmal muss mit der Stadt abgesprochen werden, die evaluiert das und dann haben die da, müssen die halt auch eine Kostenberechnung erstellen. Und für diese Kostenberechnung haben die dann auch diesen Lokalvisionenrechner danach genommen. Und das war auch dadurch, weil wir das halt Herrn Lindenau überreicht haben. Der hat das weiter an Herrn Groth gegeben und der ist für diese Kostenberechnung zuständig. Und der Herr Groth hat uns dann ein Dokument zugeschickt mit dem, ja, und es wird so und so viel kosten. Und das hat German Zero ausgerechnet. Und dann waren wir so, ja, cool. Hat er uns gerade legitimiert so, damit. Das war total cool. Ja, du wolltest vorhin auch noch was sagen, ja. Ne?
Also um nochmal darauf zurückzukommen, was, ob wir Erfolgserlebnisse hatten. Bei mir war das so, das erste Mal, wo ich Politikergespräche hatte, war im Bundestag. Das war im Rahmen von Bürgerlobby Klimaschutz. Da habe ich auch mit mehreren Politikern geredet. Und für mich war es ein Erfolgserlebnis, als dann die eine Politikerin ihren Notizblock rausgekrümmt hat und etwas aufgeschrieben hat, was ich gesagt habe, was mit dem Thema zu tun hatte. Und sie war so, oh, das habe ich gar nicht bedacht. Und sie hat es einfach aufgeschrieben. Und für mich, also war das so ein Moment, ja, ich werde das weitermachen. Ich weiß, ich kann was bewirken. Natürlich hatte ich auch mal ein Gespräch, wo ich dann rausgegangen bin und gesagt habe, okay, hat das denn jetzt überhaupt was gebracht? Aber dann haben wir wiederum diese anderen Gespräche, wo ich gesehen habe, dass diese eine Politikerin das aufgeschrieben hat. Das war übrigens Saskia Esken von der SPD. Da habe ich mich einfach richtig drüber gefreut und gedacht, okay, ich mache weiter. Ich weiß, ich kann da was bewirken. Und also es gab schon auf jeden Fall Erfolgserlebnisse.
Nee, das ist nicht das Geschrieben. Okay. Noch Fragen oder Anregungen?
Danke. Also ich habe jetzt noch keine Gespräche mit Politikern geführt, aber man hat ja auch so im Alltag oft so Gespräche, wo die Gegenseite irgendwie sehr emotionalisiert, ganz anderer Meinung ist als man selber und man selber aber genauso emotionalisiert total seine eigene Meinung ist, ne? Und das so ein bisschen konfrontativ wird auch. Und da merke ich dann immer, wenn ich versuche, da empathisch zuzuhören und bestätigend zu sein und so, dass ich dann das Gefühl habe manchmal, ja, aber wenn ich da jetzt zu viel zustimme, dann bestätige ich ja diese Meinung, von der ich selber ja irgendwie gar nichts halte. Und dann, nee, also ich habe das Gefühl, dann, also ich merke in der Konfrontation, stimme ich die Person auch nicht um, aber ich habe genauso oft so das Gefühl, wenn ich jetzt nicht meine Meinung gut und fest genug vertrete und die andere Person praktisch immer nur ausreden darf und so, dann verfestige ich genauso ihre Idee. Ist eure Erfahrung da anders, dass ihr sagt, es wirkt dann besser nach, auch wenn man in dem Moment praktisch das Gefühl hat, man hat keins seiner Argumente so wirklich anlanden können?
Das ist natürlich, das ist ein großes Thema. Und eventuell hat die Person nicht die Gesprächskultur oder auch überhaupt nicht die innere Reife, so an dem Problem oder an eurer Beziehung arbeiten zu wollen, wie es nötig wäre für eine gute Beziehung. Und vielleicht kann sie das nicht. Vielleicht muss sie reden, um sich zu fühlen oder um, es kann alles möglich sein. Also es gibt ja gute Gründe, dass man selbst sich aufplustern muss und sowas. Und das ist dann eventuell nicht eine Beziehung, die ich weiter fortführen möchte. Generell, wenn die Person Reife hat, wenn du an der Beziehung Interesse hast und so weiter, ist es generell besser, diese Beziehung mit all dem Schmerz, der an so einem Gespräch auch dranhängt, durchzustehen und zu führen. Und nicht... Ja, ich weiß. Jetzt mache ich gerade die Psychoberatung. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Aber
so, dass ich da gerade so stark unterleide. Nee, ich merke mir immer wieder, also gerade so im Bekanntenkreis, jetzt nicht im engsten Beziehungsbereich sozusagen, dass...
Okay, also es ist eher im weiteren Bekanntenkreis und so, wo es einfach darum geht, dass ich gerne auch so eine Art wie diese Politikergespräche führen würde, wo ich Leute dazu animiere, ein bisschen umzudenken oder einfach auch Argumenten zugänglich zu sein. Oft das Gefühl habe, dass das schwierig ist, weil viele eben dem nicht zugänglich sind. Und meine Frage an euch ist, wenn ich das Gefühl habe, ich höre jetzt empathisch zu und wende das an, was ihr vorgestellt habt, kann das jemanden auch in seiner Meinung bestätigen, weil ich ihn ja praktisch in dem Moment bestätige.
Genau, jetzt habe ich verstanden, glaube ich. Also du musst unterscheiden zwischen diese Person als Person validieren und ihre Meinung validieren und sagen, ja, du hast recht. Du musst nicht sagen, du hast recht, um zu auszudrücken, dass du dieser Person empathisch gegenüberstehst. Und generell wird es auf jeden Fall besser, also die Person wird sich auf jeden Fall nicht verändern, dadurch, dass du... Recht hast, dass du mehr weißt oder dass du deine Meinung vertreten hast, sondern sie wird sich dann verändern, wenn sie möchte und wenn sie kann. Und das ist das, was wir versuchen. Deswegen glaube ich, dass diese Gesprächsführung auch dann richtig und gut wäre. Vielen Dank.
Das fand ich auch ein schönes Schlusswort.
Ich glaube, du hattest noch ein Schlusswort, oder?
Ach ja, richtig, ganz wichtig. Also, wenn ihr das interessant und wichtig und richtig fandet und ihr das mehr machen möchtet, und dann macht es bitte gerne. Geht hin in alle Welt, Zitat aus der Bibel, und macht zu Jüngern, nicht zu Jüngern, sondern zu Klimaschützern alle Völker. Oder ihr könnt es auch bei uns machen und bei uns mitmachen, wenn ihr Interesse habt. Also wir sind leicht zu finden, ihr habt die URLs euch bestimmt aufgeschrieben. Sonst sprecht uns an und genau, super. Vielen Dank.
Gut, Dankeschön.